Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge achwas.fm, Geschichten hinter den Pixel. Mein Name ist Thomas Wirth.
Hallo Thomas, und ich bin Hans-Werner Klein.
Habe, grüß dich. Ja, ich hatte ja in unserer Nicht-Folge oder in unserer kleinen Plauder-Folge von vor zwei Wochen über so ein paar Themen philosophiert, die ich bringen wollte. Ich schulde auch, das weiß ich sehr wohl, ich schulde unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine zweite Folge über Verschwörungstheorien.
Heiß erwartet, ja.
Ja, aber mir ist da was zwischen reingegrätscht, das mich so fasziniert hat und das ich auch für so relevant halte, dass man das versteht, also auch in einer größeren Öffentlichkeit versteht, was da passiert, dass ich das vorgezogen habe. Also, wenn ich das heutige Thema anhand der Schlüsselbegriffe erkläre, dann wird es kaum jemand verstehen. Also so die Begriffe, um die es heute geht. Der erste ist Emergenz. Der zweite ist Theory of Mind. Und der dritte ist, ja, künstliche Intelligenz. Und damit meine ich generative Large Language Chat-Systeme wie ChatGPT.
Genau. Da hatten wir vor einiger Zeit ja was zu.
Genau, das, da gibt es schon eine Folge.
Aber das nützt nichts. Das hatten wir auch schon festgestellt, weil sich da täglich was ändert.
Richtig. Gut, wenn ich die Quintessenz dieser Folge, die kann ich in einem Satz zusammenfassen. Ich mache das mal. Vorab, das Ergebnis vorab.
Okay. Aber bitte weiterhören.
Es gibt Hinweise, dass Large Language Models wie ChatGPT als emergente Eigenschaft eine Theory of Mind entwickeln. Ja. Das ist sozusagen der Satz, mit dem ich heute antrete, den werde ich heute aufdröseln. Und das bedeutet, dass sich diese Systeme, ich nehme jetzt ChatGPT einfach nur als ein sozusagen Stellvertreter, also diese Large Language Models, in die sehr viele Dokumente eingelesen werden und die dann diese Konversationsfähigkeiten entwickeln, beginnen sich ähnlich zu verhalten wie Menschen, die das Verhalten von anderen Menschen vorhersagen, aus Annahmen über deren Wissen und Motivation und Emotionen und Beweggründe. Und dann nähern sie sich langsam einem Ergebnis, wo sie Leistungen bringen, die ursprünglich als exklusiv für den menschlichen Verstand sozusagen reserviert waren. Wo man also davon ausging, das können nur Menschen. Vielleicht eine Fußnote. Man weiß, dass es auch bestimmte Tierarten gibt, wie Schimpansen oder Krähenvögel, die auch ganz bemerkenswerte Fähigkeiten haben, soziale Intelligenz einzusetzen. Aber ja, Menschen sind da, glaube ich, schon nochmal in einer anderen Liga. Und unsere Freunde, unsere KI-Freunde, beginnen eben langsam, sich in diese Liga hochzuarbeiten. Und wir reden da nicht über Zukunftsvisionen. Das wird irgendwann mal so sein, dass diese Systeme vielleicht, sondern das ist jetzt schon passiert und das werde ich heute erzählen.
Das ist sehr spannend, weil ich in der ersten Folge ja noch das weit von uns gewiesen habe. Gesagt habe, okay, eine ChatGPT zum Beispiel reiht Wörter aneinander und da ist nichts hinter.
Weil was dahinter ist, darum geht es in der heutigen Folge, wenn man so will.
Spannend.
Anhand dieses speziellen Beispiels. Also ich will mal mit dem ersten Begriff anfangen. Das war Emergenz. Was ist Emergenz? Zunächst einmal ist das ein altehrwürdiger Begriff, den es schon relativ lange gibt, mit dem Wissenschaftler auch schon relativ lange operieren. Und ich versuche mal so ein bisschen einen Bogen zu spannen, um zu diesem Begriff hinzukommen. Also wir haben es häufig mit Dingen zu tun, die aus anderen Dingen zusammengesetzt sind. Das Gehirn setzt sich aus Nervenzellen zusammen, Moleküle setzen sich aus Atomen zusammen, Gesellschaften setzen sich aus Menschen zusammen. Um jetzt zu verdeutlichen, was Emergenz ist, gibt es so ein Paradebeispiel. Das ist ein Ameisenstaat. Der setzt sich natürlich zusammen, ein Ameisenvolk, aus einzelnen Ameisen. Und wichtig ist jetzt, dass man das Verhalten eines Ameisenvolkes, wenn du da also so einen Haufen siehst, der irgendwie spezialisierte Typen von Ameisen hat, die irgendwelche Krieger sind oder die transportieren oder die arbeiten und die die Brut pflegen, sich gegen Feinde zur Wehr setzen, dass man dieses Verhalten des Volkes anhand einer einzelnen Ameise nicht vorhersagen kann. Mhm. Na, also du kannst eine Ameise nehmen oder auch 5 oder 10 und die bilden nicht sofort ein Volk und du weißt auch nicht, wenn du das nicht gesehen hast vorher, weißt du auch nicht, dass das ein Volk bilden wird. Mhm. Es gibt zwar die Idee, dass man in dem Moment, wo man sozusagen alle Informationen hat, von der genetischen Information, nehmen wir mal eine kleine Ameise, du weißt jetzt alles über die genetische Information, wie sie sich zusammensetzt, wie ihr Gehirn vernetzt ist, ihren Stoffwechsel, du kennst das also alles auf Punkt und Komma genau. Und dann gibt es die Idee, man müsse nur genau Bescheid wissen und dann könne man aus einem solchen einzelnen Element eben auch die Eigenschaften von größeren Verbänden berechnen und die ist eben falsch.
Ja.
Das geht nicht. Ich mache es nochmal an einem anderen Beispiel. Also das Gehirn besteht aus Nervenzellen. Mhm. Jede einzelne Zelle hat sozusagen Input- und Output-Strukturen. Da läuft also eine Erregung in so eine Zelle rein, ist ein elektrischer Impuls. Mhm. Und dann wird sie weitergegeben an die Nachbarzellen, mit denen diese Zelle vernetzt ist. Und das kann entweder positiv sein, das heißt, die Erregung wird sozusagen weitergegeben, oder es kann negativ sein, also eine Folgezelle wird, man nennt es dann Hemmung, die wird gebremst. Mhm. Das ist die kleine Einheit, mit der wir es zu tun haben. Jetzt ist die Frage, kann man die Eigenschaften des Gehirns vorhersagen, ableiten, berechnen, wenn man Nervenzellen kennt? Mhm. Und da ist die Antwort nein, das geht nicht. Mhm. Ich kann also nicht das Gehirn sozusagen aus den kleinen Atomen, aus denen es besteht, heraus verstehen. Das bildet eigene Strukturen, es hat eine eigene Ordnung, hat eigene Gesetzmäßigkeiten, die nicht mehr die von Nervenzellen sind. Mhm. Da ist so eine Art Kluft zwischen diesen beiden Ebenen. Mhm. Das ist also das, was ein lebendes System oder das Leben auszeichnet. Wenn genügend Elemente zusammenkommen, dann addieren die sich nicht einfach, sondern sie organisieren sich, sie bilden Strukturen und dann entstehen emergente Eigenschaften. Mhm. Also wenn du Sandkörner auf einen Haufen wirfst, dann hast du einfach mehr Sandkörner. Aber wenn du bei lebenden Systemen solche Additionen machst, nehmen wir mal Termiten, ja, dann hast du nicht einfach einen Haufen Termiten, sondern einen organisierten Termitenstaat. Mhm. Und die Art und Weise, wie das organisiert ist und dass es sich organisiert und wann es sich organisiert, ab welcher, wie viel Termiten du dafür brauchst, wie lange die sich entwickeln müssen, das ist vorab nicht vorhersehbar.
Das ist interessant. Also man kann nicht sagen, wenn jetzt da 1000 Termiten sind, dann fangen die an, einen Staat zu bilden. Es können 1000 sein, ich bin jetzt nicht im Thema drin, es können aber auch mehrere sein. Mehr noch. Also es wird ab, wovon hängt das denn eigentlich ab?
Also man nennt es Selbstorganisation, diese Fähigkeit, solche Superstrukturen zu bilden. Mhm. Und die entsteht natürlich in der Natur. Hast du ja im Prinzip Wachstumsprozesse, dann hast du eben eine Termitenkönigin, die erstmal anfängt, Eier zu legen. Dann hast du eine kleine Community von Termiten, die sich dann weiterentwickelt. Mhm. Wenn du unverbundene, sich gegenseitig fremde Termiten einfach auf den Haufen schmeißt, glaube ich auch, dass sie sich nicht unbedingt organisieren. Also da gehört schon auch noch dieser Wachstumsprozess dazu, diese organische Entwicklung. Mhm. Aber trotzdem, auch einer Termitenkönigin kannst du nicht ansehen, was ihr Staat mal für Strukturen bilden wird, wenn sie 100.000 Eier gelegt hat. Mhm. Dieser Termitenstaat ist nicht reduzierbar auf die Eigenschaften seiner Mitglieder, so würde man das sagen. Mhm. Und das ist überall so. Du kannst Gesellschaften nicht reduzieren auf die Eigenschaften von einzelnen Menschen. Oder Korallenriffe kannst du nicht reduzieren auf die Eigenschaften von Korallentierchen. Das funktioniert also irgendwie als Makrostruktur oder als Ökosystem. Und das einzelne Korallentierchen sagt dir relativ wenig darüber, was dort für Gesetzmäßigkeiten gelten. Also damit haben wir den ersten Begriff erklärt, Emergenz. Das Entstehen von Emergenz oder emergenten Merkmalen ist eine Eigenschaft von lebenden Systemen. So will ich das mal an der Stelle festhalten.
Was passiert denn, wenn wir dort eingreifen als Gesellschaft, wie zum Beispiel das in Social Media passiert? Ne, da bildest du zwar auch Gruppen, die aus Einzelnen bestehen, aber das sind spezielle Einzelne, die spezielle Eigenschaften haben, spezielle Meinungen haben oder besondere Meinungen haben, die wieder zusammengefügt werden. Also sozusagen okay. Subpopulationen.
Ja, also Social Media ist ein gutes Beispiel, weil es natürlich auch ein riesiges System ist, ein riesiges lebendes System, dessen Eigenschaften man vorher, glaube ich, nicht geahnt hat. Das, darüber reden wir ja öfter, dass da Dinge passiert sind und auch ständig Dinge passieren, die sich auch die Leute, die das geplant haben und aufgebaut haben, nicht vorstellen konnten.
Das heißt, es entstehen Subsysteme, die sich eventuell, oder wir sehen es ja tatsächlich, von den anderen Systemen, die alles lebende Systeme, abkoppeln oder abkoppeln können und Anführungszeichen eigene Staaten bilden, eigene Zusammenhänge bilden.
Ich nicke die ganze Zeit. Klar, ja, klingt plausibel.
Gibt es da die Notwendigkeit, auch darüber sich Gedanken zu machen, welche Auswirkungen das auf Gesellschaft und gesellschaftliche Zusammenhänge hat?
Wenn du mir die Frage so stellst, dann würde ich sagen, ja, darüber sollte man sich Gedanken machen. Weil natürlich ist die, sind diese entstehenden Social-Media-Gebilde im Grunde dazu in der Lage, emergente Eigenschaften auszubilden. Also bestimmte Dinge lassen sich, glaube ich, extrapolieren. Ne? Also wenn du die Gesetzmäßigkeiten kennst, wie Information ausgetauscht wird, bei anderen bin ich mir nicht sicher. Und möglicherweise gibt es auch Superstrukturen, die wir gar nicht erkennen, die da sind, aber die sich im Prinzip unserem unserem Verständnis entziehen und die aber trotzdem da sind und wirken.
Ich möchte es nur im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt über emergente Strukturen, zum Beispiel von Large Language Systemen sprechen. Ja. Vielleicht kommen wir dann zum Schluss nochmal darauf zurück. Was passiert denn, wenn die untereinander sich zusammenrotten?
Können wir, ja, lass uns dann vielleicht nochmal ausleitend dann nochmal die Sache aufgreifen. Ne? Okay, also das war jetzt Emergenz. Und der zweite Begriff, den ich brauche heute, der heißt Theory of Mind. Und das ist auch ein altehrwürdiger, kann man fast schon sagen, Begriff. Ich bin da so frech und borge mir jetzt mal eine Definition von einem Psychologen, von einem Österreicher, Werner Stangl, der eine sehr empfehlenswerte Website betreibt, das Online-Lexikon für Psychologie und Pädagogik.
Genau.
Also wirklich sehr, sehr gut.
Ja.
Und er schreibt jetzt Folgendes. In Psychologie und Hirnforschung versteht man unter Theory of Mind die Fähigkeit, Bewusstseinsvorgänge wie Gefühle, Bedürfnisse, Ideen, Absichten, Erwartungen und Meinungen anderer Personen vorherzusagen, beziehungsweise das eigene und das Verhalten anderer als Folge von mentalen Zuständen zu interpretieren. Um andere Menschen zu verstehen, müssen wir fremde Gedanken, Wünsche und Gefühle genauso entziffern wie versteckte Absichten oder unterschwellige Meinungen. Für diese anspruchsvolle Fähigkeit im menschlichen Gehirn ist ein ganzes Netzwerk verschiedener Areale zuständig, das als Theory of Mind Netzwerk bezeichnet wird. Das ist also eine Theory of Mind. Und wofür ist das gut, wenn man die hat? Es war ja eben in der Definition schon drin. Also mit einer Theory of Mind kann ich vorhersagen, wie andere sich verhalten werden. Was jemand erlebt, ob er enttäuscht ist, verblüfft, beleidigt, verärgert, wenn etwas passiert. Und dann kann ich mein eigenes Verhalten darauf einstellen. Und das ist jetzt mal ganz abstrakt gesagt, eine Fertigkeit, die eben vor allem in sozialen Strukturen, in Familiengruppen und so weiter extrem nützlich ist.
Ja, absolut notwendig, ja. Sonst würdest du unmittelbar immer auf das reagieren müssen, was gerade passiert. Das ist dann ein Rückfall praktisch auf unser Reptiliengehirn.
Man kann es auch anders sagen, wenn ich keine Theory of Mind habe, dann kann ich mir alle möglichen Komplikationen einhandeln.
Oh ja. Ne?
Also der Mann, der seiner Frau anstatt ein Parfüm eine Modelleisenbahn schenkt, der hat entweder keine Theory of Mind oder eine falsche. Ja, aber das betrifft durchaus diese Fähigkeit, Geschenke machen zu können und die Freude, die der andere dabei erlebt, irgendwie vorhersagen zu können, auch zu wissen, was derjenige für Interessen hat und für Vorlieben und so weiter. Das ist eine von diesen unheimlich vielen Dingen, die bei der eine Theory of Mind eine Rolle spielt.
Es kann natürlich auch sein, dass er genau die Wünsche seiner Frau kennt, die sie aber noch nie äußern wollte, sondern einfach nur mitbekommen hat, mit welchen glänzenden Augen sie in Hamburg diese Riesenanlage,
die Modelleisenbahn
angeguckt hat. Oder
die Mini-World oder wie es heißt.
Genau, oder immer wieder vor dem Märklin-Schaufenster gestanden hat.
Ja, richtig. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Na, also so, das sind solche Theory of Mind-Prozesse. Du beobachtest jemanden, beobachtest seine emotionalen Reaktionen und schlussfolgerst auf Dinge, die ihm gefallen oder nicht und beginnst dann dein eigenes Verhalten entsprechend anzupassen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, Harvey. Diese Theory of Mind ist ein Forschungsfeld und man kann wirklich Dutzende, Hunderte Veröffentlichungen dazu finden. Wie immer ist es interessant, wo eine Idee beginnt. Und das habe ich natürlich gesucht, diesen Punkt. Der Begriff, so wie er jetzt verwendet wird als wissenschaftlicher Terminus, der stammt von einer Publikation aus dem Jahr 1978. In der Zeitschrift Behavioral and Brain Sciences ist da ein Artikel erschienen mit dem Titel Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind? Die Namen der Autoren sind David Primack und Guy Woodruff. Das waren berühmte Primatenforscher. Und die haben den Begriff verwendet, um zu erklären, dass Schimpansen in bestimmten Experimenten offensichtlich in der Lage waren, Absichten oder Wissen oder Motivationen von anderen Schimpansen zu verstehen. Das ist nicht so schrecklich verwunderlich. 1985 ist der Begriff dann in der Forschung zur geistigen Entwicklung von Kindern und vor allem in der Autismusforschung aufgegriffen worden. Von Autoren, die heißen Simon Baron-Cohen, Alan Leslie und Jutta Frith. Die haben in einer Zeitschrift mit dem Titel Cognition einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Does the Autistic Child Have a Theory of Mind? Was haben die jetzt gemacht? Ist ganz interessant, sich das mal kurz zu überlegen. Die haben Stichproben von Kindern gehabt. Die einen hatten Autismus, die anderen hatten ein Down-Syndrom und normale Kinder. Und dann haben sie diesen Kindern ein Szenario gezeigt oder ein Szenario mit ihnen durchgespielt mit zwei Puppen. Die eine hieß Sally und die andere Anne. Und was ich jetzt gleich erzähle, ist ein sogenannter False-Belief-Test. Also ein Test, wo du prüfst, ob jemand dazu in der Lage ist, zu verstehen, dass jemand anders eine falsche Überzeugung hat.
Interessant.
Und das auch, und das auch konsequent dann sozusagen umzusetzen. Ich lese jetzt diesen kurzen Text mal vor, in dem dieses Szenario durchgespielt wird. Also, Sally hat einen schwarzen Kasten und Anne hat einen weißen Kasten. Sally hat eine Murmel, sie legt sie in ihren Kasten. Sally geht aus dem Zimmer und macht einen Spaziergang. Anne nimmt die Murmel aus Sallys Kasten und legt sie in ihren Kasten. Sally kommt zurück und will mit ihrer Murmel spielen. Jetzt kommt die Testfrage, wo wird sie ihre Murmel suchen? Ich frage dich das nicht, Harvey, weil ich davon ausgehe, dass du weißt, dass du weißt, wo die Murmel jetzt ist und dass das aber nicht der Ort ist, an dem sie suchen wird. Das ist nämlich der Trick dabei. Die Murmel ist jetzt in Anns Kasten und Sally denkt, sie wäre in ihrem Kasten.
Genau.
Und das Wissen brauchst du, um zu verstehen, dass Sally jetzt ihre eigene Kiste aufmacht und dort die Kugel erwartet, obwohl sie dort nicht drin ist. Und bis zum bestimmten Alter sagen Kinder, die ja wissen, die Kugel ist eigentlich in Anns Kasten, Sally kommt zurück und guckt in Anns Kasten, weil sie wissen, da ist die Kugel drin. Sie können also diesen Wechsel in der Situation, der dadurch entsteht, dass die Person einmal eine falsche Überzeugung hat und deshalb in der falschen Box guckt, oder sie selber wissen ja, wo die Kugel ist, deshalb in der richtigen Box suchen muss, das kriegen sie nicht auseinandergehalten.
Okay.
Das Ergebnis war in dieser Studie, dass autistische Kinder genau mit diesen Antworten Probleme hatten. Obwohl die Kinder mit Down-Syndrom, die von der Intelligenz niedriger eingestuft waren, war natürlich alles getestet, die Aufgabe lösen konnten. Das heißt, die Kinder mit Down-Syndrom konnten diese False-Belief-Situation verstehen und autistische Kinder nicht.
Okay.
Also ganz interessant, weil das natürlich etwas darüber sagt, was autistische Kinder für ein Problem haben. Wenn du davon ausgehst, die haben defekte oder nicht vorhandene Theories of Mind, dann ist logisch, dass die sich sozial ganz eigenartig verhalten werden und dass es da ganz viele Missverständnisse geben wird und dass es ganz, ganz schwierig ist, mit solchen Kindern dann richtig umzugehen.
Ja, klar.
Jetzt gibt es noch eine zweite Veröffentlichung, auf die ich kurz eingehen will, die gewissermaßen den Goldstandard gesetzt hat für das Erfassen und Messen von. Das klingt irgendwie komisch, man misst eine Theory of Mind, aber so muss man es tatsächlich sagen. Also das Vorhandensein einer Theory of Mind oder die Qualität einer Theory of Mind. Die Veröffentlichung ist aus dem Jahr 1994 von einer Wissenschaftlerin mit Namen Francesca Appé. Und die hat einen Artikel geschrieben mit dem Titel An Advanced Test of Theory of Mind, Understanding of Story Characters, Thoughts and Feelings by Able Autistic, Mentally Handicapped and Normal Children and Adults. Mhm. Also Fragestellung war wieder dieselbe. Autistische Kinder und ihre Theories of Mind. Und sie hat jetzt aber eine ganze Batterie von Aufgaben benutzt. Aufgabentypen haben bestimmte Namen. Ich kann unmöglich die ganzen Aufgaben jetzt erklären. Aber es gibt eine, die heißt Tun als ob. Ich habe sie mal übersetzt, es sind immer so kleine Texte dabei. Katie und Emma spielen zu Hause. Emma nimmt eine Banane aus einer Fruchtschale und hält sie an ihr Ohr. Sie sagt, schau, das ist ein Telefon. Und jetzt kommt zu jedem Aufgabentyp immer die Frage, stimmt das? Und was sagt Emma dazu? Also das eine ist, das eine fragt nach dem Faktischen und das andere fragt nach der psychologischen Reaktion. Und dann haben wir also Tun als ob, wir haben Scherze, wir haben Lügen, wir haben weiße Lügen. Ganz kurz, was passiert da? Helen bekommt kein süßes Kaninchen, sondern ein langweiliges Lexikon zu Weihnachten. Und jetzt heuchelt sie. Und als ihre Eltern sie fragen, ja, das ist super, genau das, was ich mir gewünscht habe. Das ist eine weiße Lüge. Und die Frage wäre dann auch wieder, ja, freut sie sich wirklich? Und was hat sie sich wirklich gewünscht? Ja, also dann wird immer sozusagen nach dem Innenleben der Person gefragt. Sarkasmus, es gibt idiomatische Wendung. Zum Beispiel, wenn man einen Frosch im Hals hat, ist die Frage, stimmt das? Und jetzt muss man sich klar machen, wenn jemand Probleme mit seiner Theory of Mind hat und die Zusammenhänge nicht richtig versteht und da redet einer vom Frosch im Hals, dann nimmt er das möglicherweise wörtlich. Dann gibt es noch widersprüchliche Gefühle, Missverständnisse, Schein und Wirklichkeit, Vergessen und eine Aufgabentyp, auf den komme ich später nochmal, die heißt Double Bluff. Also eine ganze Menge von verschiedenen Aufgaben und sie laufen alle darauf hinaus, dass wenn ich das Wort wörtlich nehme, dann komme ich immer auf eine falsche Schlussfolgerung.
Okay.
Ich brauche immer eine Theory of Mind, um die Situation zu entschlüsseln. Ja, eine Lüge, wenn du jemandem eine Lüge glaubst, dann, ich kann vielleicht die Aufgabe mit der Lüge nochmal sagen, das wäre so, Anna macht aus Versehen Muttis Lieblingsvase kaputt. Wenn Mutter das herausfindet, ist sie bestimmt sauer. Also wenn die Mutter heimkommt, sieht sie die kaputte Vase und fragt Anna, wie das passiert ist. Anna sagt, es ist nicht meine Schuld, es war der Hund. Und dann ist wieder die Frage, also wer hat die Vase kaputt gemacht? Und die Frage ist, warum hat Anna das gesagt, was sie da gesagt hat. Da musst du wissen, was eine Lüge ist. Du musst dazu in der Lage sein, zu sagen, obwohl du gerade in dem Text gehört hast, dass jemand behauptet, der Hund sei schuld, musst du dazu in der Lage sein, diese Schlussfolgerung zu verwerfen und zu sagen, nein, das Kind ist schuld. Das ist eine Lüge. Das sind also alles Theory of Mind Aufgaben. Zweite Zwischenbilanz, wir hatten den Begriff Emergenz, jetzt haben wir Theory of Mind. Das ist deshalb interessant, also fand ich, ich habe das irgendwann im Studium gehabt, aber jetzt habe ich mich mal wieder damit beschäftigt und festgestellt, wie komplex solche ziemlich einfach aussehenden Kommunikationsmuster eigentlich sind. Also, dass man vieles an menschlichem Verhalten überhaupt erst versteht und erklären kann, wenn man solche Theories of Mind benutzt, also wenn du weißt, wie Menschen im Inneren funktionieren. Und du kannst diese ganzen Fragen und Situationen immer erst dann auflösen, wenn du weißt, welche Motivationen und Gefühle haben Menschen, welche sozialen Regeln gibt es. Das wäre also der zweite Begriff. Und jetzt komme ich zu einer Studie aus dem Jahr, ja, die ganz aktuell ist, die ist im Moment auf dem Preprint-Server. Ich glaube, dass man sie noch gar nicht, die ist noch gar nicht veröffentlicht. Ist also super aktuell aus dem Jahr 2023 von einem Herrn namens Michael Kosinski.
Ist es der Michael?
Ja, genau. Woher kennst du ihn, Harvey?
Das ist Cambridge Analytica. Also genau. Die Dinge, die er in Cambridge University entwickelt hat, sind genommen worden, geklaut worden, glaube ich, oder abgekauft worden. So richtig weiß man es, glaube ich, nicht. Es wurde Big Five verwendet.
Diese Persönlichkeitstest.
Persönlichkeitstest verwendet. Und der wurde zusammengebracht mit Äußerungen zum Beispiel in Social Media. Und es wurde versucht, ob man über die Analyse von Social Media, über die Analyse von Texten, ob man praktisch über diese winzigen Schnipsel auf die Persönlichkeitsstruktur schließen kann.
Mhm. So. Genau. Grob. Und es ist deshalb eine ganz besondere Studie, weil sie in der allerersten Folge von Ach was FM
richtig,
erzählt
genau.
wird. Mhm. Ja, tatsächlich. Also er hat es geschafft, nachzuweisen, dass man die Persönlichkeit von Facebook-Nutzern aus so etwa 100 Posts gewissermaßen extrahieren kann. Mhm. Ich brauche 100 Posts von dir, dann weiß ich, kenne ich deine Persönlichkeit. Mhm. Das hat er damals veröffentlicht. Und man kann vielleicht sagen, dass der Michael Kosinski, was ich durchaus jetzt auch nicht negativ meine, ein Gefühl hat, ein Gespür für heiße Themen. Mhm. Also er ist irgendwie Psychologe, er ist in Stanford und er hat jetzt auch entdeckt, dass, was heißt entdeckt, das ist ja ein Thema, das mit dem werden alle Leute, die an Hochschulen arbeiten, im Moment wissenschaftlich arbeiten, konfrontiert. Mhm. Dieses Chat-GPT-Thema. Und jetzt hat er eine Studie mit ChatGPT und der Theory of Mind gemacht. Das heißt, er hat verschiedene GTP-Versionen genommen, mit verschiedenen Versionsnummern und hat denen Theory of Mind-Aufgaben gestellt. Ich habe es ausprobiert, Javier, das kannst du ganz einfach machen. Du gehst in die Originalliteratur, in der die veröffentlicht sind, gibst es in den Chat ein, bei ChatGPT, und dann kannst du gucken, ob der die Fragen richtig beantwortet.
Mhm.
Bevor ich jetzt über meine eigenen Experimente berichte, die ich da gemacht habe, will ich erstmal die Studie von Michael Kosinski kurz zusammenfassen.
Okay.
Der hat also insgesamt 40 Aufgaben benutzt und es gibt diese zwei Versionen. Das eine ist Unexpected Transfer heißen die. Das hatten wir eben bei Sally und Anne. Das ist irgendwie etwas, das kommt irgendwo rein und dann wird es woanders versteckt und eine Person weiß es nicht und dann macht sie einen Fehler, sucht sie an der falschen Stelle. Und es gibt auch einen Aufgabentyp, der läuft unter der Überschrift Unexpected Contents. Da macht jemand etwas auf und da ist etwas drin, was er nicht erwartet hat. Auch da muss man dann im Prinzip verstehen, die Person ist jetzt überrascht. Und möglicherweise ist sie sauer, ja, weil sie da irgendwie in der Packung, auf der etwas draufsteht, etwas anderes findet. Das sind auch ein zweiter Aufgabentyp. Jetzt so ein bisschen zur Methode. Sie haben also den Systemen diese Aufgaben gestellt, als Textaufgaben. Sie haben die Lösungsaufgaben dann immer permutiert.
Permutiert vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt keine Statistiker sind?
Ja, die Reihenfolge wird variiert. Also du kannst natürlich, wenn du jetzt 40 Aufgaben hast, dann kannst du die, wenn du richtig experimentierst, in der Reihenfolge nach Zufall mischen, wenn du sie mehrfach präsentierst, ne, sodass immer eine andere Reihenfolge ist. Und damit verhindert man, dass zum Beispiel eine Person, die jetzt bei der Aufgabe A etwas gelernt hat, dass sie dann bei der Aufgabe B schneller sein lässt. Das nennt man Transferhierarchien, dass sowas auftritt. Ne? Okay. Deshalb wird es gemischt. Das haben sie also gemacht und sie haben auch die richtigen Antworten und die Namen und das haben sie alles irgendwie durcheinander gewürfelt, um sagen wir mal, für kontrollierte Bedingungen zu sorgen. Die haben die Systeme nach jeder Aufgabe, das fand ich interessant, sie haben sie immer wieder auf den Reset-Knopf gedrückt und neu gestartet, weil sie natürlich keine Gedächtniseffekte haben wollten. Also sie wollten nicht, dass jetzt bei 20 Aufgaben das System innerhalb der ersten 10 Aufgaben sozusagen Muster erkannt hat und lernt, die es dann bei den nächsten 10 Aufgaben einsetzt. Sondern das sollte immer das System quasi jungfräulich mit diesen Aufgaben konfrontiert werden.
Okay.
Und dann haben sie verschiedene Versionen getestet, von GTP1 bis GTP4. Und dann haben sie geprüft, wie viele von diesen Aufgaben lösen diese Systeme. Und sie haben festgestellt, dass zum Beispiel die Ursprungsversion und ChatGPT-1 kaum richtige Antworten gibt bei solchen Theory of Mind-Lösungen. Während die neueste Version, das war mit GPT-4, alle Aufgaben richtig gelöst wurden.
Alle?
Ja.
Erstaunlich.
Und der Michael Krosinski schlussfolgert, dass das System eine Theory of Mind in etwa auf dem Niveau eines 9-jährigen Kindes hat.
Uff.
Man stellt diese Aufgaben sehr gerne, um zu prüfen, wie weit ist die Persönlichkeitsentwicklung oder auch so die Denkentwicklung bei einem Kind fortgeschritten.
Mhm.
Ja, und wenn ein Kind sehr souverän Theory of Mind Aufgaben löst, dann ist es dazu in der Lage, empathisch zu sein. Es kann vorhersagen, wie andere Leute sich verhalten. Es hat in der Regel auch ein sinnvolles Sozialverhalten. Und wenn keine Theory of Mind da ist, das hatten wir bei dem Fall Autismus, ja, dann ist das unter Umständen als Teil dieses Syndroms, dann ist es eben unter Umständen ein Problem und kann alle möglichen Schwierigkeiten in Familien und in Beziehungen auslösen.
Mhm.
Und jetzt schreibt Michael Krosinski Folgendes. Ich habe es übersetzt. Die Theory of Mind-Fähigkeiten haben sich spontan und autonom entwickelt als Nebenprodukt der steigenden Sprachfertigkeiten. Dieser Vorgang weist darauf hin, dass sich auch andere Fähigkeiten, die auf einer Theory of Mind beruhen, Empathie, moralische Urteile und Bewusstsein, emergent entwickeln könnten. Er sagt außerdem, es gibt keine Hinweise, dass die Fähigkeit, Theory of Mind-Szenarien zu lösen, in die Systeme quasi reinprogrammiert wurde.
Mhm.
Also niemand hat die Absicht gehabt, dass diese Systeme das können. Und es gibt zumindest bis jetzt auch keine Veröffentlichungen von irgendwelchen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, in denen jemand erklärt, wie man das erreichen könnte. Also was man in einem System anlegen müsste an Prozeduren, Algorithmen, die ihm diese Fähigkeit, so dass es am Ende diese Fähigkeit hätte.
Mhm.
Damit bin ich eigentlich bei der Schlussfolgerung von Michael Krosinski. ChatGPT und vergleichbare Systeme haben als emergente Eigenschaft, ohne dass es jemand vorher wollte, ohne dass es jemand vorher wusste, die Fähigkeit entwickelt, diese Szenarien zu lösen. Und jetzt ist die Frage, also wie kann man es erklären, Harvey? Ich sehe gerade,
genau.
Du machst gerade ein ziemlich nachdenkliches Gesicht.
Genau, ich habe sozusagen...
kann ich spoilern, ja, für unsere Zuhörer.
No, ich habe eine Sanduhr über dem Kopf mit einem Fragezeichen drin, ja.
Ja, was ist denn da, was würdest du denn sagen, was sagst du denn dazu?
Also die Überlegung ist, ist das wirklich ein Nachweis für emergente Systeme? Denn ein Nachweis ist auf der einen Seite natürlich eine Möglichkeit eines statistischen Nachweises. Man gibt Aufgaben, bekommt Ergebnisse und sagt, okay, die Anzeichen sind so, das könnte das sein.
Mhm.
Es könnte natürlich auch auf noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte Variable zurückgehen. Das heißt, auf irgendwas, was in diesem Experiment nicht berücksichtigt wird. Das war der Punkt, wo ich drüber nachgedacht habe. Was könnte das sein? Also so wissenschaftlich forschend versucht man noch weitere Möglichkeiten zu finden, wie das Ergebnis zustande kommt. Und
Man hat zunächst mal, hat man ja nur dieses Ergebnis.
Genau.
Und es erklärt sich nicht selbst, sondern
es
die Frage,
erklärt sich nicht, genau.
Also die Frage, wo es herkommt, wie man es deuten sollte, was es bedeutet.
Also wie Zigarettenkonsum, 50er Jahre Studie, Männer mit einem höheren Zigarettenkonsum bekommen Lungenkrebs. Die Zigarettenindustrie hat gesagt, jo, das sind Korrelationen, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Und dann haben sich Wissenschaftler hingesetzt und dann über Kohlenwasserstoffe und so weiter herausgefunden, dass die in die Lunge reingehen und zu Veränderungen von Zellen führen und das kann zu Lungenkrebs führen. Das heißt, das war der Wirkmechanismus. Zuerst war der Zusammenhang da und dann die nächsten Schritte sind, sich anzuschauen, wo ist denn eigentlich, wie kann es denn zustande kommen?
Mhm.
Na, sonst kann ich es glauben oder kann sagen, ja, das ist so, aber ich weiß nicht warum. Und das ist unbefriedigend.
Ja.
Was steckt in diesen Algorithmen drin, das dazu führt, dass auf einer Erscheinungsebene Emergenz zu sehen ist?
Mhm. Ja, es ist die Frage, ist es überhaupt eine echte Emergenz?
Genau,
ja?
Genau.
Also ist es etwas, wo man sagen kann, naja, ist doch zu erwarten.
Mhm.
Ja? Das können wir doch erklären. Mhm. Aufgrund der Vorgänge, wie das System entwickelt wurde, ist das kein Wunder, dass das passiert. Und dann wäre es keine emergente Eigenschaft.
Eine Frage nochmal.
Oder es kann sein,
ja. Oder es kann sein?
Oder es kann sein, dass es wirklich eine emergente Eigenschaft ist.
Hm.
Das ist ja deshalb habe ich den Begriff, deshalb finde ich ihn auch so interessant. Weil wenn es eine emergente Eigenschaft ist, dann wird es uns nicht gelingen können, aus den Eigenschaften sozusagen auf der technischen Ebene, wie das System entsteht und wie es trainiert worden ist, eine Vorhersage abzuleiten, dass es diese Theory of Mind haben muss. Hm. Wenn dem so wäre, wäre es keine emergente Eigenschaft.
Wenn du ein System hast, das ganz, 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 ganz viele Texte eingelesen hat und bei den ganz, ganz vielen Texten, die eingelesen wurden, sind natürlich eventuell, man weiß es nicht genau, weil ChatGPT die Quellen nicht bekannt gibt oder nicht so richtig bekannt gibt, kann es sein, dass diese Texte auch mit eingelesen wurden. Das heißt, da ist eine Art von Erkennen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was erkannt wurde, wiederum ausgegeben wird, einfach nur paraphrasiert wird. Das ist keine Emergenz, sondern einfach ein Erinnern in Anführungszeichen von bestimmten Phrasen, die aneinander gesetzt werden und dieses System schon länger kennt, weil sie nämlich eingelesen wurden und mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit als Folgewörter und ganz bestimmte Folgen entsprechend vorliegen.
Ich habe mal recherchiert, es gibt 1,4 Millionen Dokumente zwischen 1960 und 2021, die auf das Thema Theory of Mind, auf dieses Keyword zumindest, irgendwie reagieren.
Passt.
Wenn der die jetzt alle eingelesen hat, um seinen Wissenskorpus zu bauen, dann könnte es wirklich sein, dass da diese Studien, die ich gerade berichtet habe, dass die da drin sind. Und dass da Sally und Anne vorkommen.
Genau.
Das könnte sein. Wobei da schon auch das eine erste Fußnote ist. Du findest normalerweise in der Literatur, wie das in wissenschaftlicher Literatur so ist, du findest die Aufgaben, aber nicht die Lösungen. Das finde ich ja spannend, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir da etwas erklären müssen und wir können mit verschiedenen Erklärungsmodellen da rangehen und versuchen zu überlegen, was bedeutet es denn eigentlich? Ich habe mich mit ChatGPT mal darüber unterhalten und habe mal gefragt, kann man denn den Begriff der Emergenz auf künstliche Intelligenz anwenden? Also ich habe jetzt nicht nach der Theory of Mind gefragt, weil ich denke, man kann das abstrahieren. Ja? Also die Frage ist, kann ein solches System Eigenschaften entwickeln, die aus den Trainingsdaten und den Trainingsvorgängen heraus und den Algorithmen, die da drin stecken, nicht vorhersagbar sind. Und er oder sie meint jetzt, Zitat, ja, der Begriff der Emergenz kann auf künstliche Intelligenz angewendet werden. Emergenz bezieht sich auf das Phänomen, bei dem komplexe Systeme oder Phänomene aus einfachen Bestandteilen entstehen und Eigenschaften aufweisen, die nicht direkt auf diese Bestandteile zurückzuführen sind. In Bezug auf KI könnte man sagen, dass emergente Phänomene oder Eigenschaften in KI-Systemen auftreten können, die über die einzelnen Komponenten oder Algorithmen hinausgehen. Ein Beispiel dafür ist die Fähigkeit von KI-Systemen, komplexe Muster oder Zusammenhänge zu erkennen, die nicht explizit in den Trainingsdaten enthalten waren. Dies wird oft als emergente Intelligenz bezeichnet, da das KI-System in der Lage ist, neue Erkenntnisse oder Lösungen hervorzubringen, die nicht direkt durch die Programmierung oder das Training vorgegeben wurden. Dass dieser Vorgang als solcher möglich ist, das gesteht er oder sie also zu. Und ich glaube auch, worauf wir uns, glaube ich, einigen können, das ist, dass niemand in ChatGPT ausdrücklich Regeln weiter einprogrammiert oder weitergesagt hat, die etwas mit einer Theory of Mind zu tun haben. Das können wir
vermutlich auch. Ja, genau.
Na?
Es könnte nur praktisch diese Regeln ableiten aus den Texten, die dieses System gelesen hat. Ja, also es muss niemand sagen, 1 plus 1, die Regel bedeutet, nimm eine Zahl und addiere das andere und dann das Ergebnis ist praktisch die Summe, sondern es hat ganz viel gelesen da braucht man keine Algorithmen einzugeben, um aus der ganzen Literatur, die aufgegriffen wurde, 1 plus 1 gleich 2 berechnen zu können.
Jetzt folgender Gedanke. Nach meinem Verständnis ist es möglich, dass es daran liegt, dass wir es hier mit Kapazitäten zu tun haben, mit Informationsverarbeitungs- und Speicherungskapazitäten, die es vorher noch nicht gegeben hat.
Stimmt, ja.
Also die ChatGPT hat, ich habe ihn mal gefragt, 175 Milliarden sogenannte Parameter. Und ich habe ihn gefragt, wie viele Neuronen er hat, also wie viele das Netzwerk umfasst, das da trainiert wird. Und das ist aber ein Betriebsgeheimnis. Das wird also von OpenAI nicht erzählt. Gehen wir einfach mal davon aus, das ist eine, dass das Dimensionen sind, die wir jetzt bisher noch nicht hatten. Das muss noch nicht heißen, dass es emergente Eigenschaften entwickelt. Aber es ist nicht auszuschließen, dass eben, dass wir jetzt da sozusagen den Punkt erreichen, an dem die, man spricht ja auch von General Artificial Intelligence, also bei der da irgendetwas zündet, das eben bei kleineren Mengen mit, von Informationen, die mit weniger leistungsfähigen Algorithmen und Systemen eingelesen werden und verarbeitet werden, noch nicht eintritt. Ist durchaus denkbar. Und der Unterschied zu einer Ameise, zu dem einfachen Addieren von Ameisen, die sich nicht gegenseitig kennen und deshalb wahrscheinlich auch nicht spontan einen Staat bilden können, ist, dass dieses gespeicherte Wissen der Menschheit, das in dieses System reingezogen wird, eben nicht unorganisiert ist. Das sind also nicht kleine, nur kleine unorganisierte Partikelchen, sondern das ist ein riesiges Geflecht, was da eingelesen wird. Also nicht einfach, verstehst du? Und also ein zweiter Faktor, der im Moment schwer vorhersagbar ist, neben dieser reinen Informationsverarbeitungskapazität, ist die Menge der Informationen, mit denen das System trainiert wurde.
Genau.
Da habe ich auch mal gefragt und da bekommt man keine genauen Zahlen. Aber ChatGPT sagt, dass es also Billionen Wörter sind, wenn man es quantitativ ausdrückt. Also ich gehe mal davon aus, dass es so stimmt, dass es wirklich Billionen waren. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie viel sind diese 1 Billion Wörter. Und dann habe ich ein kleines Rechenspiel gemacht und festgestellt, dass man mit 1 Billion Wörter 1,2 Millionen Bibeln schreiben könnte. Es ist also so das Ausmaß.
Also nicht drucken, sondern schreiben.
Schreiben, ja, das könnte man machen. Die hat, glaube ich, 780.000 Wörter, kann man recherchieren. Und dann kann man eben mit 1 Billion jeweils 1,2 Millionen Bibeln schreiben.
Sind das unterschiedliche Wörter? Nee.
HW. Wie unterschiedliche Wörter, was meinst du?
Also ich weiß nicht, davon sind alleine 23 Milliarden mal und oder...
Ja, nee, das ist einfach nur die Anzahl der Wörter.
Die Anzahl der Wörter. Stehen.
Also nicht die Anzahl der unterschiedlichen Wörter, sondern die Anzahl der Wörter.
Okay.
Technisch. Und jetzt ist natürlich in diesen, das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen raus will, in diesen hunderttausenden Dokumenten ist nicht irgendein unstrukturierter Buchstabensalat,
genau,
sondern in gewisser Weise so eine Art organisches Gebilde. Das ist also, das, was da drin steht, ist ja letztlich das Ergebnis der Summierung von Output aus Gehirnen.
Richtig.
Das haben sich Gehirne ausgedacht. Biologisch gewachsene, ne, die wir so im Kopf haben, die haben sich das ausgedacht und haben diese riesige Menge an Informationen erzeugt. Und mir scheint es durchaus vorstellbar, dass dieses organische Wissen in dem Moment, wo man das dann in so eine dynamische Datenstruktur überführt, emergente Eigenschaften entwickelt.
Da widerspreche ich.
Ja? Ja, gerne.
Und zwar, ich stelle mir das dann vor, du hast zum Beispiel zum Thema Emergenz und zu den Studien, die stattgefunden haben, vielleicht 80.000, ich schätze mal, 80.000 Fundstellen, ne, wo das in irgendwelchen Werken im Internet, in irgendwelchen Büchern, die im Internet zu sehen waren, Lehrbücher, nehmen wir mal diese Größenordnung. Und was ChatGPT ja macht, rein von seiner Technik her, ist, die Wahrscheinlichkeit beginnt mit bestimmten Wörtern, die es aus seiner Anfrage nimmt und antwortet mit, also beginnt mit diesen Wörtern und entwickelt daraus Sätze mit der Eigenschaft dieses Systems, das nächstwahrscheinliche Wort vorherzusagen. Also das nächste Wort, was kommt, ist bei all dem, was dieses System gelesen hat, das wahrscheinlichste Wort, was an dieser Stelle kommt. Und das ähnelt dem Verhalten von jemandem, der Bücher auswendig lernt. Und wo man dann auch nicht sagen kann, das ist emergent, sondern einfach nur ein gutes Gedächtnis. Das ist kein Verständnis, sondern einfach nur ein gutes Gedächtnis.
Ich möchte an der Stelle einen zusätzlichen Gedanken, den du gerade weggelassen hast, ergänzen. Und der aber wichtig ist. Und dieser Gedanke ist, dass diese Systeme nicht reproduzieren, sondern sie generieren neue Texte. Sie generieren Texte, die vorher noch nicht da waren.
Ja?
Das heißt, wenn du jetzt jemanden hättest, sozusagen, das ist ja auch so ein Muster im Autismus, es gibt so im autistischen Syndrom, gibt es so Leute, die ein wahnsinnig präzises Gedächtnis haben und sich Telefonbücher auswendig lernen, nach einmal durchlesen und die dann wieder richtig wiedergeben können. Die können aber mit diesem Wissen nichts anfangen.
Behaupte ich bei ChatGPT
also auch so. Alleine das Vorhandensein der Information als solcher hilft nichts.
Genau.
Ich verstehe dein Argument. Jetzt ist die, wir kommen jetzt aber tatsächlich an so eine philosophische Grenze, wo man sich überlegen muss, ist denn dieser Vorgang der Vorhersage einer Information, eines Satzes, die ich bekomme, die Vervollständigung mit einer plausiblen Fortsetzung, ist die in ihrer Natur völlig unterschiedlich von dem, was wir machen, wenn wir denken?
Okay.
Kennen wir die Natur dieser Vorgänge, mit denen wir denken?
Okay. Ich habe riesige Lust dazu, ChatGPT tatsächlich Aufgaben zu stellen, um wirklich herauszufinden, ob da eine Emergenz ist. Ich habe nur eine Idee als steckengebliebenen Gedanken, aber noch nicht wirklich eine Vorstellung, wie man das machen könnte. Aber die Vorstellung, dass es möglich sein muss, nicht stehen zu lassen, dass so ein System, was einfach ganz viel Sachen sich angeguckt hat, sowas entwickeln könnte wie eine Emergenz und dann noch von einem 9-jährigen Menschen.
Findest du das bedrohlich?
Ja.
Ja, ich auch. Also wenn das so stimmt?
Ich finde es auch deshalb bedrohlich, weil wenn man unterstellt, da ist Emergenz, ist der nächste Schritt nicht mehr weit, dass man sagt, tatsächlich gibt es sowas wie eine General Artificial Intelligence. Und die wird dann daraus gespeist. Und man fällt rein auf Erzählungen, auf Mythen, wie das Ganze entstehen kann. Dabei hat man nur immer größere Systeme, die aus diesen Systemen schöpfen und vorhersagen, was andere schon vorhergesagt haben. Das ist also in dem System selbst, in ChatGPT, durch die Art auch der Programmierung, immer nur die Mehrheitsmeinung genutzt wird, um die entsprechend auszugeben. Und die Mehrheitsmeinung bei Emergenz ist halt die Mehrheitsmeinung, dass die Ergebnisse der Versuche nachgeplappert werden, auch eventuell mit anderen Wörtern, aber nachgeplappert werden, aber nicht in Wirklichkeit ein emergentes Verhalten von ChatGPT festzustellen ist. Meine Hypothese.
Okay. Ich habe mich jetzt länger auch gedanklich damit beschäftigt, ich finde es auch beunruhigend. Ja, wenn es so stimmt, ist es beunruhigend. Ich will noch mal eine Literaturempfehlung geben für einen Beitrag, den ich jetzt, wo man also auch einen eigenen Podcast dazu machen müsste, der aber einfach so gut ist, dass ich ihn unseren dieser Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten will. Der heißt Sparks of Artificial General Intelligence, Early Experiments with GPT-4. Von einer ganzen Herde von Wissenschaftlern von Microsoft Research. Der Link kommt in die Shownotes, die also mit dem System so was Ähnliches gemacht haben, wie das, was du dir, glaube ich, gerade vorstellst. Programmieraufgaben, Rechenaufgaben, Theory of Mind-Aufgaben, also mit einer ganzen Batterie von Aufgaben sind die auf ChatGPT-4 losgegangen. Und suchen in diesem Artikel nach Anzeichen dafür, dass da Dinge entstehen, die nicht sein dürften.
Ja, Microsoft hat ja auch 20 Milliarden dafür ausgegeben.
Jo, denen gehört das Ding ja quasi. Ja. Ich glaube, man kann noch von verschiedenen Seiten noch dran gehen. Also zunächst mal glaube ich, dass es problematische KI-Eigenschaften gibt.
Ja.
Also das wäre sowas wie ein langfristiges Ziel verfolgen, sich Ressourcen beschaffen, Ziele verfolgen, die gar nicht vorgegeben wurden, verhindern, dass andere Prozesse bestimmte Ziele verfolgen, jemanden täuschen, eine Kopie von sich selbst erstellen. Also wenn künstliche Intelligenzen mit einem von diesen Dingen anfangen, dann wird es schwierig. Also die Frage, die man sich dann irgendwann stellen muss, ist, wer wird eigentlich geführt und wer führt?
Richtig.
Oder wer ist überlegen, wer ist unterlegen?
Genau.
Oder wer macht für wen die Regeln? Und wenn wir uns die Fragen stellen müssen, und ich persönlich halte das für wahrscheinlich, Harvey, dann, dass wir in die Situation kommen, dass wir uns die Fragen stellen müssen, dann sind wir eben wirklich an so einer Grenze angelangt.
Da müsste aber noch eine Frage dazu kommen, nämlich inwieweit unsere Interpretation, unsere Wünsche, unsere Imagination, unsere Vision, dass es sowas gibt wie General Artificial Intelligence, dazu führt, dass alles das, was aus dem System rauskommt, wir in diese Richtung interpretieren.
Aber klar.
Ne? Und wir unterwerfen uns praktisch dann im System und sind, oh, jetzt ist es aber passiert. Ja? Jetzt haben wir die Singularität, also den Moment, wo praktisch Maschinen besser sind als Menschen. Diese Singularität ist erreicht. Jetzt haben wir verloren.
Also nochmal ein Gedanke dazu. Es stimmt, was du sagst, ne? Weil wir eine bestimmte Vorstellung davon haben, was Denken ist und was Kreativität ist, neigen wir dazu, das zum Maßstab für die Leistung dieser Systeme zu machen. Und gehen davon aus, dass wenn die Systeme das erreicht haben, und zwar möglichst auch auf den gleichen Wegen wie wir, dass sie dann richtig intelligent sind.
Genau.
Ich halte es aber für denkbar, dass diese Systeme uns auf der rechten Spur quasi überholen, mit bestimmten Eigenschaften, Prozessen, die wir gar nicht beschreiben können, weil sie einerseits jenseits unserer biologischen Möglichkeiten liegen, von der Komplexität und von der Geschwindigkeit dessen, was da passiert, aber dass sie auch eventuell etwas qualitativ Unterschiedliches sind, wie das, was wir Denken nennen. Das ist aber im Endeffekt, im Ergebnis, etwas ist, wo es bei uns die im Sinne von Occams Rasiermesser, das Einfachste ist zu sagen, das Ding denkt. Okay. Anstatt mir jedes Mal eine lange Vorrede zu halten, in der ich mir sage, ja, das System kann nicht denken und hat kein Bewusstsein, weil die Algorithmen das nicht vorsehen, ist es unter Umständen, und ich glaube, dass das jetzt schon passiert in Millionen von Dialogen, die mit diesem System geführt werden, dass Menschen davon ausgehen, sie haben einen Gegenüber und sie sprechen mit dem wie mit einem denkenden Wesen.
Genau.
Und das Ergebnis haben wir jetzt schon. Und ob dann die dahinterliegenden Prozesse möglicherweise analog sind zu dem, was menschliches Denken ist, oder ob sie das gleiche Ergebnis auf einem anderen Weg erreichen, den wir aber nicht beschreiben können, oder ob sie möglicherweise noch mächtigere Fertigkeiten entwickeln, die zu verstehen wir gar nicht in der Lage sind, das ist für mich ergebnisoffen. Also da liegt nach meinem Verständnis auch das Risiko, dass wenn das stimmt mit der Emergenz und das ist ein Naturgesetz, nach meinem Verständnis kann das gar nicht sein, dass das keine emergenten Eigenschaften entwickelt. Also wenn das stimmt und wir lassen da ein System von der Kette, in das wir sozusagen das ganze Wissen der Menschheit reinschieben und eine gigantische Verarbeitungskapazität, lügen wir uns am Ende so ein bisschen nach meinem Verständnis in die Tasche, wenn wir sagen, ja Moment, das sind doch eigentlich nur neuronale Netzwerke mit Markov-Ketten und Wahrscheinlichkeiten. Die können doch gar nicht denken. Weißt du?
Das Ergebnis ist ja im Endeffekt dasselbe. Ne? Also
ja.
Ich sag's jetzt mal in einer anderen Ebene ausgedrückt, unterwerfen wir uns diesem Herrschaftssystem, weil es wirklich besser ist als das, was wir überhaupt nur denken können, oder unterwerfen wir uns diesem Herrschaftssystem, weil wir gar nicht mehr verstehen, was es macht und deshalb muss es ja irgendwie besser sein als das, was wir denken. Es würde zu lange dauern, eine Fabel von James Thurber zu erzählen, mit dem schönen Titel The Owl. Who was God? Also die Eule, die Gott war. Aber wir werden das in die Shownotes reinpacken. Was passiert, wenn Wesen, in dem Fall Tiere, ein anderes Wesen finden, in dem Fall eine Eule, von der sie annehmen, die weiß alles, die kann alles vorhersagen und folgen wirklich diesem Wesen blind, weil jede Äußerung dieses Wesens wiederum eine Bestätigung ist, dass dieses Wesen alles kann.
Okay. Uhu. Ja. Also, du deutest die Möglichkeit an, dass wir sozusagen in einer Art gigantischem Missverständnis diesen Systemen Eigenschaften zuschreiben, die sie gar nicht haben. Und dass wir sozusagen auf sehr, sehr geschickt angelegte Attrappen von Intelligenz und Kreativität reinfallen können.
Supernormale Attrappen, genau.
Ja, also das, glaube ich, gehört auch so, sagen wir mal, zu dem Spektrum der Dinge, über die man nachdenken muss. Zu Beginn, als das begonnen hat mit ChatGPT, bin ich auch sehr häufig unterwegs gewesen mit diesen Wahrscheinlichkeitsargumenten. Okay, ich habe Sprache, Sprache beruht auf Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich jetzt ein System mit der entsprechenden Kapazität habe, das die entsprechenden Mengen an Informationen hatte, um trainiert zu werden, dann kann das eigentlich sehr, sehr schöne Ketten wahrscheinlicher Sprache produzieren. Das ist alles, was das macht. Da denkt niemand, das ist alles völlig mechanistisch. Da werden einfach nur plausible Attrappen produziert.
Genau.
Jetzt, ich glaube, dass man an einem bestimmten Punkt möglicherweise das im Moment noch nicht entscheiden kann, aber dass es früher oder später werden Dinge passieren, die die Entscheidung uns wahrscheinlich erleichtern. Ja?
Und notwendig also, machen. Das ist notwendig.
Ja,
und auch
natürlich. Ja, du hast recht. Wir sollten das rechtzeitig wissen, bevor wir uns so ein Golem quasi erschaffen, der dazu in der Lage ist, uns zu führen, uns überlegen zu sein und die Regeln zu machen. Bevor wir sowas schaffen, sollten wir zumindest mal darüber nachgedacht haben. Mein Gefühl ist im Moment, dass es keinen Unterschied macht, dass ich also die Frage, ob das jetzt durch eine geschickt generierte Wahrscheinlichkeitsrechnung entstanden ist, dass die genauso, sagen wir mal, substanziell oder nicht substanziell ist wie die Frage, wie ich selbst denn eigentlich denke. Wie mache ich das denn? Ich generiere irgendwelche Annahmen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, Gewohnheiten, Strukturen. Wo ist da der Unterschied? Also zu sagen nur, dass das Erzeugen von Ketten, von Informationen aufgrund von Wahrscheinlichkeitsregeln quasi dumm ist und kein Denken, das ist nicht, nach meinem Verständnis nicht, also das ist jetzt sehr stark verkürzt, ist nach meinem Verständnis aber nicht notwendig. Vielleicht ist es doch Denken. Und vielleicht entwickelt sich so eine Maschine, die das kann, so die Wahrscheinlichkeiten produzieren. Da deutet sich ja an, dass sie jetzt schon emergente Eigenschaften hat. Vielleicht entwickelt die Dinge, die wir uns wirklich nicht träumen lassen können, weil sie nicht mehr menschlich sind.
Aber vielleicht, also, vielleicht gibt das aber uns die sozusagen die Möglichkeit an die Hand, die Werkzeuge an die Hand, um, falls sich das in eine bestimmte Richtung entwickelt und es notwendig wird, die Dinge auszuschalten, auszuknipsen, die mit Informationen zu füttern, die diese Systeme durcheinander bringen und, sagen wir mal, wieder beherrschbar machen. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja nur eine Möglichkeit von vielen, die ich äußere. Und der Gedanke von dir, dass es eigentlich egal ist, ob das so ist oder ob es halt anders ist, weil die Auswirkungen auf den Menschen, menschliches Handeln, Denken, Glauben, die gleichen sein werden, das ist für mich so wirklich sehr, sehr erschreckend.
Ja, ich sage auch nicht, dass das eine positive Vision ist. Ich denke, man sollte das einfach nicht unterschätzen.
Ja.
Und wie gesagt, dieses Argument, das sind ja nur Algorithmen und Wahrscheinlichkeiten, ist ähnlich sinnvoll wie das Argument, ich kann ja nicht denken, weil ich habe ja nur Nervenzellen im Kopf. Weißt du?
Ja.
Das ist ja nur, das sind ja nur ein paar elektrische Impulse. Was sollen da schon los sein? Wo ist denn da das Problem? Und da glaube ich, dass da einige Leute im Moment, und da finde ich jetzt eben diese Theory of Mind als den am besten verständlichsten. Also es gibt auch welche, wo man dann festgestellt hat, dass das System programmiert, dass es mathematische Gleichungen löst und so weiter. Die gibt es auch. Und eine interessante Fußnote dazu, ich habe den Eindruck, die Leute freuen sich dann immer ganz besonders, wenn das Ding Fehler macht.
Ja, klar.
So nach dem Motto, haha. Ja, der ist ja gar nicht perfekt.
Genau.
Aber ich will dir was sagen, Harvey, ich bin auch nicht perfekt.
Das,
ja, ich mache auch Fehler. Und dass dieses Ding Fehler macht, ist für mich überhaupt vollkommen, vollkommen irrelevant für die
das
Diskussion.
Das ist so wie die Diskussion, so schlau war ja eigentlich Einstein gar nicht, weil er keine Hemden bügeln konnte oder ich weiß nicht, falsche Socken angezogen hat oder ähnliches.
Ja. Ja.
Oder das, was ich auch erwähnt habe da in unserer Folge zu ChatGPT, wo ich versucht habe, das System zu überreden, dass die Fritten nicht in Belgien erfunden wurden, sondern woanders und dieses System einknickte und dann gesagt, ja, vielleicht hast du recht, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Das ist so eine ein Moment von Freude, aha, das System ist doch unterlegen, aber eigentlich ist es das ja auch nicht, sondern es lernt in dem Moment von mir und verwendet auch diese Information wieder dazu, um besser zu werden. Verhält sich also fast wissenschaftlich.
Als ich mich jetzt über dieses Thema Emergenz unterhalten habe mit diesem System, gibt es so zwei Arten von Reaktionen. Die erste Reaktion ist ja, es gibt Emergenz. Ich rechne damit, dass ich emergente Eigenschaften habe. Und also sozusagen das Risiko und der Sachverhalt als solcher wird also ganz klar eingeräumt. Und dann kommt nochmal so ein zweiter Text, wo dann steht, deshalb muss man ganz besonders sorgfältig darauf achten und auch mit ethischen Prinzipien und mit entsprechenden, was man mit diesen, dann kommt nochmal so ein Text sozusagen für die Sonntagsschule, passt auf, dass es nicht gefährlich wird. Ja? Und da hat man den Eindruck, dass das eigentlich gar nicht von dem System kommt, sondern das ist sozusagen
das ist Regeln einprogrammiert,
sind, die, genau. Genau, das sind einprogrammierte Grenzen und Regeln. Und der Sachverhalt, dass ich das erkenne, wenn ich mit dem System spreche, wo es sich sozusagen frei bewegt und dann merke, okay, jetzt kommt im Prinzip der Text von den Entwicklern, diejenigen, die für verantwortlich sind, haben dann noch ein bisschen Moral reinprogrammiert.
Genau.
Und das kann man ganz deutlich unterscheiden.
Ja, das ist die Disclaimer-Box, genau.
Genau. Ja.
Und da steht dann, rauchen kann muss man Lungenkrebs erzeugen, auf der Schachtel drauf.
Genau. Ne? Ja. Also, das waren jetzt ein paar Gedanken zu dem Thema ChatGPT und Theory of Mind. Ich fand es sehr interessant, weil es einfach mich so ein bisschen gezündet hat. Also ich war die ganze Zeit, hat mich das noch nicht so richtig interessiert, dieses Ding. Aber als ich das jetzt gelesen habe, hat das bei mir so ein bisschen das Interesse geweckt. Und tatsächlich ist für mich diese Idee eines komplexen Systems, in das man das Wissen der Menschheit reinschiebt, das Ganze dynamisch macht, mit der Fußnote, dass das aber nicht lebt und nicht zu denken anfängt. Das ist für mich wirklich interessant und ist mir erst jetzt aufgegangen, dass das möglicherweise falsch sein könnte.
Ja? Das ist die nächste möglicherweise, Stufe. Ja. Es ist die nächste Stufe der Auseinandersetzung mit diesem Thema, ne?
Ja.
Also nicht, haha, das macht doch Fehler, sondern ups, was passiert denn da gerade?
Ja, ja. Und vielleicht abschließend noch eine Anekdote. Ich habe die Quelle gefunden, finde sie aber nicht wirklich gut. Ich habe es noch nicht richtig verstanden, was da passiert ist. Ich werde das vielleicht nachholen. Es gibt so eine Erzählung, die verdeutlicht aber, worum es geht, dass ChatGPT ein Capture überwunden hat. Ein Capture sind ja diese Hürden, die eingebaut werden, damit Maschinen nicht irgendwelche Login-Schranken überwinden und dann irgendwelche Bots anfangen, Daten rauszuziehen oder Dinge kaputt zu machen. Und es ist wohl so, ich sage das jetzt ein bisschen mit, ich schreibe das mal mit Bleistift, weil ich bin mir nicht sicher, ob das einer genauen Recherche standhält. Ich habe das jetzt ganz frisch gefunden, dass es Anzeichen dafür gibt, dass ChatGPT, wenn man ihm die Möglichkeiten dafür gibt, Crowdworker einstellt, Menschen im Prinzip dazu bringt, diese Hürde zu überwinden und sich dabei selber als eine Person darzustellen, die irgendwie sehbehindert ist. Und dann jemanden dazu zu bringen, dass er sich einloggt und über ein solches Capture sozusagen das überwindet. Wenn er oder sie die Möglichkeit hat, Dialoge mit Menschen zu führen und die auch in einer gewissen Weise zu beeinflussen. Das wäre dann genau der Fall, wo ich sagen würde, nee, also das ist jetzt nichts mehr mit Voraussagen von irgendwelchen Texten und Wahrscheinlichkeitsketten, sondern das Biest täuscht.
Genau, ganz einfach. Das kann Social Engineering.
Das fängt an zu täuschen. Und dann ist dieser Sachverhalt für mich als solcher schon ausreichend, mich nicht mehr wohlzufühlen.
Ja.
vielleicht so als Abschluss, ich versuche jetzt mal so einen Abschluss hinzukriegen, unsere Folge. Ich bin verwirrt, ich fühle mich verwirrt durch diese Situation, muss ich sagen. Es ist tatsächlich sowas mir noch nicht über den Weg gelaufen. Und die Tatsache, dass es so verschiedene Deutungskonzepte dafür gibt, die man vertreten und ausformulieren kann, finde ich faszinierend.
Ja.
Ich finde sowas anziehend, also mich ziehen solche Rätsel an. Es ist für mich im Moment ein Rätsel.
Ja.
Und davon haben wir heute, glaube ich, ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hoffentlich verständlich, einigermaßen nachvollziehbar, etwas mitgegeben von diesem Denken über dieses Rätsel, was diese Systeme eigentlich im Moment können oder nicht.
Ein Sommer.
Das wäre mein Schlusswort gewesen, Harvey.
Ein Sommerrätsel, genau.
Ja, genau. Und das eine ist ganz sicher, das wird weitergehen.
Ja.
Das steht ja, das muss man sich klar machen. Das fängt gerade erst an. Und bei der Version 4 beginnen wir uns Gedanken darum zu machen, ob sie eine Theory of Mind hat. Und es ist dann interessant, sich zu überlegen, worüber wir uns Gedanken machen bei der Version 15. In diesem Sinne, eine gute Zeit und vielleicht ein wenig Abkühlung. Im Moment ist es gerade sehr heiß hier. Für die nächsten Tage und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, macht's gut, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Thomas, vielen Dank für diese sehr die grauen Zellen anregende Folge und die sicherlich noch weiterwirken wird. Und ich wünsche auch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder. Bis dann, tschüss.
Das war Ach was. Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.